begrüße Sie herzlich in diesem Gottesdienst. Wir wollen jetzt gemeinsam mit dem Morgenlied 345 beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wir wollen beten. Herr, wir halten die Armseligkeit, die unser Leben oft bestimmt, noch verkrampft mit den Händen fest. Wir wollen jetzt aber zu dir kommen und dich bitten, dass du uns wegnimmst, was unser Leben zerstört, dass du uns die leeren Hände füllst mit deinen Gaben, dass du uns dein Wort so schenkst, dass wir darüber fröhlich werden und neue Hoffnung fassen können. Und dass jeder von uns auf neue Weise erfährt, dass du lebst, und dass du uns haben willst. Wir beten weiter in der Stille. Hilf du uns, die Brücke zu schlagen, vom Hören zum Tun. Amen. Wir wollen in diesem Halbjahr über Szenen aus dem Leben des David sprechen. Heute ein Text aus 1. Samuel 21, Vers 11 bis 16. Zweimal war der David vom König Saul fast eigenhändig ermordet worden, und es gab viele Gründe, sich Sorgen zu machen. Und dann heißt es, und David machte sich auf und floh an jenem Tage vor Saul und kam zu Achis, dem König von Gat. Aber die Großen des Achis sprachen zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigentanz sangen, Saul schlug 1000, David aber 10.000? David nahm sich die Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gat. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und rannte gegen die Pforte des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sprach Achis zu seinen Großen, ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum habt ihr den zu mir gebracht? Hab ich zu wenig Wahnsinnige, dass ihr diesen herbrachtet, bei mir zu toben? Soll der auch noch in meinem Haus sein? Wenn Sie jetzt einen Fragebogen in der Hand hätten und ankreuzen könnten, wem gleicht der Weg eines Christen? Folgende Möglichkeit: Weg eines Christen ist wie eine Raketenbahn oder ist wie eine Autorennstrecke oder ist wie ein verschlungener Dschungelpfad oder ist wie eine breite, repräsentative Prachtstraße oder ist wie ein Hochgebirgswanderweg im Zickzack. Was würden Sie ankreuzen? Wenn der lebendige Gott mit einem Leben in Berührung kommt, dann muss man eigentlich doch erwarten, dass dieses Leben etwas von der Gradlinigkeit, von der Zielstrebigkeit und dem Elan, diesem eleganten geradeaus bekommt. Wo Gott etwas will, wo Gott in seiner Kraft wirkt, da muss es doch ein geradeaus geben. Aber jeder weiß, Jeder weiß, dass die Dinge ein bisschen anders liegen. Und es ist nicht so, dass nur die äußeren Umstände und Schwierigkeiten, die äußeren Widerstände daran schuld sind, dass der Weg eines Menschen, der mit Gott versucht zu leben, so ein verschlungener Dschungelpfad ist, der sich manchmal irgendwo im Gestrüpp verläuft, sodass man gar nicht mehr richtig weiß, wo ist er denn nun? Bin ich eigentlich noch drauf oder bin ich nicht mehr drauf? Es liegt nicht nur an den äußeren Schwierigkeiten, die es ja wahrhaftig auch gibt. Es liegt vor allen Dingen an der Hinterlist unseres eigenen Herzens. An dem Durcheinander, an der Verworrenheit, an der Taubheit und an der Blindheit für Gottes Wegweisung. Beim David war das nicht anders. Und es hat sich seitdem in dieser Sache leider nichts Wesentliches geändert. So müssen wir diesen Text, diesen merkwürdigen Text ansehen und wollen drüber schreiben, Schleichwege, Holzwege, Fluchtwege. Vielleicht sind noch ein paar mehr drin, aber das ist, um so einen Eindruck zu geben, nicht? Schleichwege, Holzwege, Fluchtwege. Der erste Gesichtspunkt, den ich erläutern möchte, heißt enttarnt. Dem David ging es in der Philisterstadt Gat so wie dem Werner Höfer im Zug. Ich erinnere mich, dass ich da irgendwann mal unterwegs war, Richtung Brecklum da, und war über Nacht gefahren und morgens einen Vortrag dort hatte und morgens auf dem Gang Schlafwagens, da denke ich, da steht neben mir so ein Gesicht, das hast du doch tausendmal gesehen oder wie viel mal nicht. Und so ist das mit den Fernsehgesichtern. Denen ist man nie wirklich begegnet, aber man erkennt sie sofort, wenn sie da sind, nicht? Die armen Leute, so wie Höfer und andere, die waren auch nur mal ganz privat wahrscheinlich auf Reisen und wäre wahrscheinlich dankbar gewesen, wenn die alle Leute gleich den Kopf rumdrehten und ihn wie einen alten Bekannten grüßten, nicht? Der da jeden Sonntag bei ihnen zu Hause zu Gast ist und so. Mal kann man ja nachempfinden, so diese Sehnsucht, auch mal ganz privat sein zu können, aber es gab mich sehr viel sofort überall auf. Das Gesicht kennt jeder. Ne? So ging es dem David, in Gat. Der wollte eigentlich untertauchen. Der hatte nicht so sehnlich erwünscht, als dass kein Mensch ihn kennen würde. Aber denkst du, kaum ist er in der Stadt Gat angekommen, da reden die Soldaten der Philistertruppe in Gat schon darüber. Das Gesicht haben wir doch gesehen. Das ist doch dieser Militärsuperstar von Israel. Das ist doch der Typ. Den hatten sich gut eingeprägt. Furcht und Schrecken war in ihren Reihen vor diesem Mann David. Er war eigentlich auf Schleichwegen, der David. Er wollte untertauchen, weil er in Lebensgefahr war, verfolgt vom König Saul. Und nun wird er enttarnt. Wenn Sie die Bibel lesen, wird Ihnen auffallen, dass es gelegentlich Geschichten gibt, wo Menschen auf ihren Schleichwegen so enttarnt werden. Ich will nur ein Beispiel noch nennen. Das ist der Simon Petrus. Er war sich ja eigentlich sicher, dass er so im Halbdunkel der Nacht, so nicht mehr ganz in Reichweite des Lagerfeuerscheins in jener Nacht des Prozesses Jesu, dass er da getarnt war, unbekannt, und dass er so irgendwie was beobachten könnte. Und dann heißt es, bist du nicht auch mit dem Jesus von Nazareth gewesen? Ach, ich kenne den nicht. Unbarmherzig wird er enttarnt. Lassen Sie uns das bitte zunächst einmal als etwas ganz Positives und Hilfreiches ansehen. Der David wird enttarnt, weil er vorher sich ganz offen zu Gottes Sache bekannt hat. Er war ein Mitarbeiter, der aufgefallen ist, den man traf in den Schlachten des Volkes Gottes. Muss man die Schlachten des Volkes Gottes im Alten Testament, nun im Neuen Bund, nach Jesus übertragen, die Auseinandersetzung des Dienstes. Das ist, was den David bekannt gemacht hat. Er war nicht nur im Herzen Christ gewesen, Es hatte sich nicht beschränkt auf ein paar heimliche Gebete, Hände gefaltet unterm Tisch, sondern er hatte sich für Jesus eingesetzt und so war er bekannt geworden als ein Mitarbeiter Gottes. Er hatte was gewagt im Vertrauen auf die Wirklichkeit Gottes und war aufgefallen. Wo Glaubensgehorsam gewagt wird, bleibt es nie geheim. Hat ja auch immer öffentliche Konsequenzen, betrifft ja auch immer die Umwelt. Kann deshalb nie geheim bleiben. Die Sache mit dem Goliath war natürlich nicht verborgen gewesen. Und obwohl ihm das in Gat gar nicht recht ist, dass er nun bekannt ist, andernfalls hätte er sich vielleicht gebauchpinselt gefühlt, dass irgendjemand ihn da erkennt als den berühmten Mann oder so, aber war ihm ja gar nicht recht, da wird doch dieses Verhalten des David, die Tatsache, dass er aufkippt auf seinen Schleichwegen, weil er nun mal als ein Mann Gottes bekannt war, das wird uns zum Vorbild. Habt ihr das vorhin vorgelesen, das Wort Jesu? Wer mich bekennt vor Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Sieh, Jesus ist es wert, dass wir uns öffentlich zu ihm bekennen. Religion ist nicht wert, dass man öffentlich Aufsehen davon macht. Deshalb haben wir alle das untrügliche Gefühl, dass das eine Sache ist, die man ganz geheim für sich innerlich abmachen sollte und wo es eigentlich nur ärgerlich ist, wenn irgendjemand einen anderen damit belästigt, weil er da so religiös für ein Innenleben hat. Das ist wahr, Religion ist es nicht wert. Aber Jesus ist es wert, dass wir ihn öffentlich bekannt machen, damit auch andere an ihm Anteil haben. Aber es gibt ja noch einen anderen Gesichtspunkt dieses öffentlichen Bekanntmachens. Das tut nämlich, ist nicht nur Jesus wert, sondern es tut auch uns gut. Es tut auch uns gut, da, wo ich mich öffentlich zu erkennen gegeben habe als jemand, der mit Jesus lebt. Da breche ich sozusagen für mich selber die Brücken ab. Da fällt es mir schwerer, plötzlich wegzutauchen auf Schleichwege. Und jeder, der mit Jesus leben will, kennt diese gefährliche Möglichkeit, dass man aus diesem oder jenem Grunde irgendwo wegtaucht, ganz inkognito, und keiner kennt einen als Christ, und also ist man auch nicht verpflichtet, und also kann man auch mal ganz anders leben, unerkannt weggetaucht. Das ist die gefährliche Geschichte, wenn einer Christ wird, und die Dinge nicht bekannt werden in seiner Umgebung, dann kann die Umgebung gar nicht anders, als diesen Menschen zu vereinnahmen, wie er immer war. Und das hat zur Folge in der Regel, dass er über lang oder kurz wieder angepasst wird an seine alten Verhaltensweisen. Und sein Anfang mit Christus plattgekloppt wird bis zur Unkenntlichkeit. Deshalb ist das in der Regel eine Schicksalsentscheidung im Leben eines Menschen, der mit Jesus anfängt zu leben, ob er das auch deutlich macht in seiner Umgebung oder ob es heimlich und verborgen bleibt. Indem wir uns deutlich als Menschen zu erkennen geben, die mit diesem Jesus leben wollen, die es wagen, auf sein Wort hin etwas zu riskieren, dadurch verhindern wir auch, dass wir so auf merkwürdigen, dunklen Schleichwegen wegtauchen können. Es ist ja keine angenehme Erfahrung, wenn man da plötzlich ertappt wird, aber es ist eine hilfreiche Erfahrung. Und Gott gebraucht es, um einen den Weg abzuschneiden, den Weg in Ungehorsam, wo man aus Müdigkeit und Zweifel und wer weiß was jetzt, ach, jetzt vergesse ich das, dass ich Jesus verpflichtet bin und ihm gehöre, jetzt lasse ich mich gehen. Und dann begegnet einem jemand und sagt, ach, ich kennen Sie doch. Wir sind uns doch im Gottesdienst begegnet. Nicht wahr? Und plötzlich schrickt man zusammen. Sagt, Herr, was habe ich vor zu tun? Und du stellst mich und enttarnst meine Schleichwege. Und ich werde erkannt als jemand, der mit dir im Zusammenhang lebt. Ist eigentlich eine peinliche Erfahrung. Aber es ist eine hilfreiche Erfahrung, wo Gott oft uns hilft, dass wir unsere Idiotie nicht bis zum Letzten treiben und zurückbringt von den Schleichwegen. wo wir wegtauchen wollen als Christen. David gibt auf. Er selbst verleugnet seine Berufung. Er will als der unbekannte Soldat da untertauchen. Aber die Feinde, die Draußenstehenden, erkennen ihn als den König des Landes. So sagen sie, ist das nicht der König des Landes? Da war er doch noch gar nicht. Sie nehmen seine Berufung ernster, als er selber nimmt. Das ist doch erschütternd. David kippt auf. Sie, was ist das für eine Sache? Menschen, die draußen stehen und mit Gott nichts zu tun haben wollen, nageln ihre Zeitgenossen auf ihr Christsein fest, wo die es gar nicht mehr wollen. Gut so. Gut so. Enttarnt, das ist das Erste. So verworren unsere Wege oft sind, und darin gleichen wir dem David, und da werden wir noch drüber sprechen, so parallel läuft auch die Barmherzigkeit Gottes, die uns immer wieder Menschen in den Weg schickt, die uns enttarnen auf unseren Schleichwegen. Und wir sollten Mut haben und bereit sein, ganz bewusst um diese Möglichkeit zu schaffen, immer wieder auch enttarnt zu werden auf unseren Schleichwegen, dass wir uns öffentlich zu Jesus bekennen. Dass das nichts Unbekanntes ist in unserem Umkreis, wo wir leben, in unserer Nachbarschaft und in unserem Betrieb. So dass man uns auch selbst in unseren schwachen Stunden festlegen kann auf unser Christsein. Das ist wichtig. Das Zweite, wir reden über die Sackgassen zwischendurch. Singen wir was, 82. Täusche ich mich oder ist es hier so warm? Oder ist es nur bei mir so warm? Ich hoffe, dass die Klimaanlage läuft, aber wenn sie läuft, bringt sie uns die restliche Wärme auch noch rein. Also insofern ist da nicht nur Linderung von zu erwarten. 82 singen wir. 82, die erste Strophe. Zu ihrer Entspannung und so zwischendurch mal locker. Singt aber kräftig, ne? Wenn ich Solo singen muss hier. Meinst du wirklich, dass sich jemand so heimlich vor mir verbergen könnte? Dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr, unser Gott. Bin ich es nicht, der Himmel und Erde gemacht hat, Zweitens war es die Sackgasse. Erstens enttarnt, zweitens Sackgasse, also wenn man so zwischendurch so ein Blackout hat und die Müdigkeit einen übermannt und die schlechte Luft. Erinnern Sie sich bitte an die drei Stichpunkte beim Frühstück, nachher fallen Sie Ihnen wieder ein. Also erstens enttarnt und zweitens Sackgasse. Auf der Flucht vor dem Saul, diesem Mörderkönig, wollte der David nun sich endlich eine sichere Philisterexistenz aufbauen. Die Philister, das war so die Preußen des Mittelmeers und so. Ja, die dachten auch, man könnte vom Militär leben, das ist bis heute gleich geblieben. Militär ist immer ein erheblicher Wirtschaftsfaktor gewesen, nicht? Gibt ja Leute, die sagen, man könnte schon deshalb gar nicht mehr abrüsten, weil sonst so viel Arbeitslose gäbe, die alle davon leben, dass Panzer und Raketen gebaut werden und so. Und ist auch so ein Paradox, ne? Wenn ein paar Millionen weniger umgebracht werden in der Welt, dann gibt es auch weniger zu verdienen. Das gehört zum Zynismus einer Welt, die sich um Gott nicht kümmert. So war das damals in Gat nicht anders als in Moskau und USA und Bonn. So dachte man überall in den Verteidigungsministerien. Und der David, der sagte sich, und das ist es, Berufssoldat werde ich, Mensch. Der unbekannte philistäische Soldat. Nicht gar alles in Wind geschrieben, aber so militärischer Beamte beim König Achis und so mit Pension, so 12 Änder oder sowas. Und das wollte er werden. Eine ruhige Philisterexistenz wollte er sich aufbauen. Mensch, was ist das für ein David? Was ist das für ein David? Den kennt man nicht mehr wieder, ne? Die Angst hat ihn mürbe gemacht. nichts mehr zu spüren von jenem David, der im Vertrauen auf Gottes Berufung und seine Wegweisung mit einer Fröhlichkeit etwas wagte und damit ein Volk anstecken konnte, mit der Gewissheit, Gott lebt und es lohnt sich, auf ihn zu vertrauen und rauszukommen aus dem engen Horizont des Spießbürger-Daseins, das immer nur mit den eigenen Möglichkeiten rechnet. Was war das für ein David, der Nachteile für seine eigene Existenz in Kauf nahm, um seinem Herrn und Gott gehorsam zu sein, der in Gefahrensituationen lebte und sich geborgen wusste, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nichts mehr wiederzuerkennen. Hier ist die panische Angst sein Ratgeber. Jetzt plant er selber. Die Angst hat ihn mürbe gemacht. Furcht und Eigensinn treiben ihn nach Gad und jetzt ist das Leid. Er will raus aus dem Volk Gottes, aus dieser gefährlichen Existenz und will sich in aller Ruhe eine Philister-Existenz aufbauen. Eine ruhige Existenz bei den Feinden des Volkes Gottes. Menschlich verstehen kann man es ja. Er hat ja eine Menge durchgemacht am Königshof des Saul, nicht? Da bleibt er ja nicht in Kleidern stecken, der Spieß sollte ja auch nicht in Kleidern stecken bleiben, den der Saul nach ihm schmiss. Und so war es, hat es zwar nicht getroffen, aber psychologisch war die Wirkung ähnlich, er war mürbe. Ja, man kann nicht dauernd in Lebensgefahr leben, sagt er sich. Und auch hier spiegelt sich im Lebensweg des David der Weg vieler, vieler Jesusleute, vieler Christen, die gewagt haben, mit Jesus zu leben, die dafür Preise gezahlt haben auch, die einem fröhlichen Mut sein Wort ernst genommen haben und angefangen haben, neu zu leben. Aber dann sind sie mürbe geworden, mürbe gemacht durch die Angst und die Sorge um die Sicherung ihrer Existenz. Und dann hat sie die große Sehnsucht gepackt nach einem ruhigen, gesicherten Philisterleben. Und Lebenssicherung spielt sich nach wie vor eigentlich immer vor allen Dingen in finanzieller Hinsicht ab. Eine Existenz sichern heißt für uns in der Regel, man muss wirtschaftlich mal endlich abgesichert sein. Und um das zu erreichen, tut man manches. David sucht eine Philister-Existenz. Bitte, wir sollten dann wenigstens nur auf eins auch achten. David geht seine eigensinnigen, furchtsamen Wege. Aber Gott schlägt ihm die Tür zu. Seine Wege werden ihm zur Sackgasse. Der Plan in Gad geht nicht auf. Vom unbekannten Soldaten mit dem kleinen Sold, mit dem man aber leben kann. Schrebergarten vor den Toren und so. Man erkennt ihn und er wird in Angst und Schrecken, muss fürchten, dass sie ihn hinrichten. Er kommt in schlimmere Lebensgefahr, als er je am Königshof des Saul gewesen ist. Da sollten wir wenigstens zur Kenntnis nehmen dann, dass wir empfindsam sind dafür, wenn Gott uns unsere eigenmächtigen und aus Furcht gewählten Wege durchkreuzt, Sackgassen daraus werden lässt. Besser noch, dass wir seine Warnsignale verstehen und sagen, Mensch, wer hat hier jemals gefragt, ob dieser Weg richtig ist? Wer sagt denn, dass das von Natur aus so gehen muss, wie sie es planen? Die Philister waren, lass mich noch ein Wort zu sagen, die waren damals eigentlich eine dauernde Versuchung des Volkes Israel. Die lebten da so dick und fett in ihren Städten, in wohlhabender Umgebung, bis an die Zähne bewaffnet. Und ihre Religion war so eine richtige, waschechte Karnevalsreligion. Total Lust- und Trieborientiert. Die hatten eine ganz clevere Götter dafür eingerichtet, die Religion, die bediente die elementaren Bedürfnisse des Menschen. Nicht? Sex und Saufen waren immer irgendwie mit dem Glauben verbunden. Wie in jeder Form von Volksreligion, auch im Christentum.
Kann sich keine gesunde Kirchengemeinde leisten, anständige Karnevalsväter auszulassen, sonst laufen die Leute nicht weg. Ne? Nur mit Bibelstunde kann doch kein Mensch leben. Ne? Der Mensch braucht auch was für den Bauch, nicht nur für das Gewissen. Das wussten die Philister gut. Haben sie clever organisiert in ihrer Religion. Und waren die Philister-Existenz in dieser Lustorientierung zu tun, wozu man Spaß hat, und in dieser satten Versorgung und in Sicherheit bis an die Zähne bewaffnet. Die waren bekannt damals und gefürchtet für ihre schwere Bewaffnung. Die waren pausenlos eine Verlockung für das Volk Gottes. Mensch, so, dann hättest du endlich Ruhe. Es ist interessant, dass der Ausdruck Philister für uns zum Symbolwort geworden ist, für den Spießbürger, der mit engem egoistischen Horizont seine Bequemlichkeit, die Sicherung seines eigenen Lebens sucht und sonst sagt, die Rest der Welt, der kann mein Puckel runterrutschen. Das ist die Philister-Existenz. Von Bequemlichkeit und Vorurteil geprägt, auf sich selbst und die eigenen Vorteile bestens bedacht, und so ist er das Leben. Die Verführung, sich als unbekannter Philister einzurichten, ist eine dauernde Verführung, die die Jesusleute begleitet. Die gefährlichste. Heute so aktuell wie damals bei David. Sackgasse, sagt uns die Bibel. Sackgasse. David muss es erfahren, wir werden es auch erfahren. Und drittens und letztens ein trauriger Trick. David stellt sich wahnsinnig und tobsüchtig. Das ist ja eine, ich weiß nicht, wie Sie das gehört haben, wie man da reagiert. Das ist ja auch eine Schmunzelgeschichte, wenn man sich das vorstellt, wie der lief. Ne? Wäre ein richtiges Programm für eine gemütliche Unterhaltung bei uns. Nicht so, vor, ich würde das machen. Ich meine, mir fehlt der Bart dazu, um den entsprechenden Cyber da reinlaufen zu lassen. Aber sonst, so König David, andere haben die Möglichkeit, ne? Also können die. Sie müssen mal vorstellen, sonst doch ganz clevere Bursche fängt plötzlich an, Grimassen zu schneiden, mit dem Kopf zu wackeln und rennt vor den Augen des Königs, da Achis und den anderen. Fitscht vor den Türpfosten und wieder zurück und wieder vor den Türpfosten und haut ihn dagegen, ne? Trommelt mit den Fäusten dagegen, als wäre er in der Gummizelle. Und dann dieses Bild, das war ja, konnte er immer schlecht von werden, er seibert den Bart, da läuft alles so. Ja, das ist schon ein tolles Ding. Ich kann mir vorstellen, als das Volk Gottes in Israel nachher diese Geschichte gelesen hat und gehört haben, haben die ganz schön geschmunzelt. Ich fand das auch ganz sympathisch, wie ihr König David in seiner Frühgeschichte so lustige Clowntricks da gemacht hat in Gat, nicht? Aber das Eigentliche an dieser Geschichte ist doch nicht, dass da irgendwo für den Leser ein humorvoller Akzent drin ist, sondern ist doch eigentlich dieses Erniedrigende des Eigentlichen. Mensch, was ist das für ein Mann? Die Gestalt, die Gott erwählt hat, um eine der entscheidenden Schlüsselfiguren seiner Gottesgeschichte zu sein. Tobt da rum wie so ein Hans Wurst. Ich muss mir vorstellen, der gleiche Mann, aus dessen Herzen und Munde Worte kamen, die vielleicht zu den gewaltigsten der Weltgeschichte gehören, 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist der gleiche Typ, der hier durchdreht. Verrückt spielt. Besoffen spielt. Tobsuchtsanfall markiert. Was ist für ein Tiefpunkt, ein trauriger Tiefpunkt des Lebenswegs des David. Hier wird deutlich, dass in dem Augenblick, wo Menschen mit Gott die Spur des Gehorsams und des Vertrauens auf Gott verlassen, werden sie zu lächerlichen Karikaturen ihrer selbst. Der David, und das Paradoxe daran, das Widersprüchliche daran ist, dass der David sich noch hier als ein cleverer Trickser vorkommt. Nicht? Mit Bauernschleue zieht er sich aus dieser gefährlichen Geschichte. und wird zur Fratze. Das ist das Entwürdigende, dass wir da in dem Augenblick, wo wir das Gegenüber zu Gott verlassen, rausrutschen aus der Ebenbildlichkeit und zur Karikatur werden, zum Zerrbild des geliebten Geschöpfes, wo wir Gott nicht mehr formen lassen an der Gestalt unseres Lebens, sondern anfangen selber rumzudrehen, rumzukneten, rumzubiegen, werden wir zu entsetzlichen, lächerlichen Figuren, wirklich lächerlichen Figuren, die keiner mehr ernst nehmen kann. Der Trick klappt. Es gilt damals in der ganzen alten Welt, Verrückte sind tabu. Die standen unter dem besonderen Schutz der Gottheit, das galt da. Der Trick klappt, der traurige Trick, und er wird nicht getötet, weil er glaubwürdig den Wahnsinn in den Tobsüchtchen spielt. Ich bin sicher, als der David abzieht, bis in Sichtweite immer noch mit dem Kopf wackelt und den Bart spuckend und rumschreiend wie ein Verrückter, damit es den da hinten die Kucke nicht auffällt, das getrickst ist. Als der da abzieht, da ist kein Triumphgefühl in seinem Leben. Da ist die tiefe Niedergeschlagenheit eines Menschen, der begreift, ich bin eigene Wege gegangen und habe gemeint, ich könnte mir eine gesicherte Existenz aufbauen, wenn ich rausgehe aus dem Einflussbereich des Volkes Gottes, mir eine Philisterexistenz baue und mein Schäfchen ins Trockene bringe. Und Gott hat alles durchkreuzt und ich bin zur Schande geworden. Eine Fratze geworden, in schlimmere Gefahr geraten als zuvor. Traurige Tricks. Es gibt über dieser Geschichte einen Schimmer von Barmherzigkeit, dass Gott den Tiefpunkt der Erniedrigung, dieser entsetzlichen Schande des David, dann in seiner Barmherzigkeit doch noch gebraucht, um ihn aus der Lebensgefahr rauszuholen. Das ist das Widersprüchliche in den Wegführungen Gottes, dass er die Stunden der Schande und des Ungehorsams und die unmöglichsten Situationen in seiner bewahrenden, fürsorgenden Macht dann immer noch gebraucht, um uns irgendwo rauszuführen und nochmal neu mit uns anzuknüpfen und uns wieder neu auf seine Spur zu führen. Gott sei Lob und Dank, dass es oft so ist. David konnte darüber neu beginnen. Wir dürfen es, viele haben es oft erlebt. Die Wege unserer Schande, unsere traurigen Tricks in Entehrung und in Pleiten geendet sind und Gott doch wieder uns rausgeführt hat und neu mit uns begonnen hat. Gott sei Lob und Dank, dass es ist. Im Angesicht dieser Geschichte, dieses Spiegelbilds unserer traurigen Existenz, möchte Gott unser Gewissen anrühren und uns bitten, doch gleich zu fragen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wir wollen beten. Du kennst unsere Wege, Herr, du weißt, wo wir uns in Eigenmächtigkeit und Besserwisserei unsere Wege selber gesucht haben und alles nur schlimmer machen. Auch dich und deine Ehre vor allen Menschen in den Dreck ziehen und lächerlich machen. Erbarme dich über uns, wie du dich über David erbarmt hast. Führe uns auf deinen geraden Weg. Setze unsere Füße auf den Weg des Friedens. Amen.